meine erste Kündigung, die ich machen musste. Und ich war immer verantwortlich für Personal. Und mit 26 hat man, also ich habe noch nie in einem Kündigungsgespräch gesessen und musste das dann so aus dem Bauch raus machen. Und die beiden anderen Jungs sagen, naja, Franzi, du machst es schon. Und hatten auch keine Ahnung. Und dann sitze ich da und das Erste, was er sagt, als ich anfing, war, du willst mich jetzt aber nicht rausschmeißen, oder?
Salut, 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 meine lieben Moneypennies. Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes aus zweierlei Gründen. Erstens, es ist Folge Nummer 50. Innerhalb von 25 Wochen haben wir 50 Podcast-Folgen für euch produziert. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback und für eure Treue über die letzten 25 Wochen. Grund 2, warum diese Podcast-Folge ganz besonders ist. Sie ist die Geburtsstunde eines brandneuen Formates. Madame Moneypenny Meets. Ich treffe inspirierende Frauen und rede mit ihnen über Erfolg, ihr Leben, Frau sein und so weiter. Und heute hört ihr die Premierenfolge dazu. Und zwar habe ich keine geringere als Franzi Kühne für diese erste Folge Madame Moneypenny Meets getroffen. Einige von euch kennen sie sicherlich, spätestens seit sie als Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin bei der Freenet AG bekannt wurde. Im wahren Leben hat sie TLGG gegründet. Das war damals die erste reine Social-Media-Agentur Deutschlands. Und ich weiß noch, als diese Freenet-Geschichte in den Medien war, ich habe das natürlich auch direkt auf Facebook geteilt und so weiter, und dann schrieb mir eine Freundin bei WhatsApp, ey, wie cool ist bitte diese Franzi? Und ich so, bestimmt mega cool. Tja, und einige Monate später sitze ich mit ihr an einem Tisch und darf sie interviewen. Und ich kann euch sagen, sie ist saucool. Noch cooler, als ihr es euch vorgestellt habt. Wir reden übers Gründen, übers Machen, über Prioritäten setzen, wie sie Kind, Partner und Agentur unter einen Hut bringt und noch ganz viele andere wirklich sehr spannende Sachen. Also lasst euch ordentlich inspirieren. Das ist richtig toller, inspirierender, motivierender Content. Hört auf jeden Fall ganz bis zum Ende zu und habt dabei auch noch viel Spaß. Bis dann. Herzlich willkommen in deinem eigenen Büro und schön, dass wir hier sein dürfen.
Danke, dass ich die Premiere sein darf.
Es ist mir wirklich eine sehr große Freude und auch echt große Ehre, muss ich sagen, für mich persönlich auch mit dir dieses Interview zu führen und auch dann noch das erste in dieser
Danke.
Ja, Franzi, ich habe dich jetzt eingeleitet als Gründerin, Co-Founderin von TLGG, aber das ist ja noch lange nicht alles. Du bist ja auch, oder du warst ja damals auch die jüngste Frau im Aufsichtsrat.
Genau.
Ich habe mir gerade sagen lassen, mittlerweile bist du die zweitjüngste. Stimmt das?
Ich glaube,
jemand unterboten?
Nee, genau. Also es gibt jetzt die jüngste, also die jemals in Deutschland als allerjüngste in den Aufsichtsrat gekommen ist, mit 31, genau.
Aha,
also ich war damals 33 oder 34 und sie ist mit 31 in den Aufsichtsrat. Ja, finde ich ganz toll. Also finde ich super, dass die jetzt immer jünger werden und dass es breiter wird. Ja,
toll. Ist klasse. Hm? Super. Eigentlich hattest du ja ein bisschen einen anderen Plan, oder? Also so vom Lebenslauf her, du hast, wenn ich richtig informiert bin, Jura studiert, wolltest eigentlich zum BKA.
Genau.
Das klingt so wie, na, ich habe mir meine Karriere geplant und alles recht gut so im Griff. Und jetzt irgendwie 10 Jahre später ist dann halt einfach alles komplett anders gekommen.
Genau.
So, wie kam es dazu? Also ich meine, wie kommt man von Jurastudium, BKA hin zu, ach nee, jetzt mache ich eine Social Media. Also was ist passiert?
Was ist passiert? Ja, das frage ich mich auch manchmal, weil also damals so mit Anfang 20 denkt man ja, ach, die Karriere, die man so machen will, das hat irgendwas mit so einer Leidenschaft zu tun. Und ich hatte immer die Leidenschaft, Tatort zu gucken jeden Sonntag und war dann immer die Erste, die den Täter erraten hat und dachte mir, okay, dafür habe ich eine Riesenleidenschaft und ein großes Talent, also muss das was sein, was ich machen will. Und deswegen habe ich angefangen, Jura zu studieren, habe mich dann auf Strafrecht spezialisiert. Ja. Und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Aber während des Studiums habe ich meinen Co-Gründer kennengelernt, den Christoph. Okay. Und der hat mich dann mal mitgenommen zu seinem Nebenjob, den er während des Studiums hatte. Das war in so einer Online-Marketing-Abteilung von einem Gaming-Unternehmen. Mhm. Und da habe ich dann auch angefangen zu arbeiten und das erste Mal in so einem Büro gesessen und Projektmanagement gemacht und Events organisiert. Und das hat mir dann auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ganze Thema Social Media, Facebook und das, was damals in Deutschland so aufkam, war halt dann meine Leidenschaft. Und dann dachte ich mir, okay, nö, das fühlt sich auch gut an. Also mache ich eben das, wie das halt so ist. Man ist halt mit Anfang 20 super sprunghaft und das ist auch völlig okay, weil man keinen Plan vom Leben hat und schon gar nicht vom Arbeiten und dann passiert sowas einfach.
Finde ich auch, so eine gewisse Naivität auch in dem Alter sozusagen.
Und so eine Leichtigkeit. Genau. Also dir kann nichts passieren, es gibt keine Risiken, du bist für nichts verantwortlich, außer für dich selbst. Und dann machst du das, was dir Spaß macht. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Thema Social Media macht mir unheimlich großen Spaß. Mhm. Mir macht es sehr viel Spaß, mit Christoph und auch mit Bontam zusammenzuarbeiten, dem dritten Gründer von TLGG. Und dann haben wir gesagt, lass mal so eine Social-Media-Agentur gründen. Gibt's ja noch nicht, also machen wir's.
Krass, ja. Mhm. Und hattest du an irgendeinem Punkt irgendwie auch Angst davor, diesen Schritt zu gehen? So zu sagen, oh Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was sagen meine Eltern dazu? Also so die Gedanken, die man sich vielleicht macht in so einer Phase?
Nee, weil solche Gedanken macht man sich auch nicht mit so Mitte 20. Nee. Weil es gibt wirklich kein Risiko. Du kannst einfach was gründen und hast da so ein bisschen Eigenkapital, was du einbringen musst. Aber das war kein Problem. Und ich habe das nicht als Risiko gesehen, weil ich immer den Fallback-Plan hatte. Ja. Wenn das nichts wird, ich bin weiter immatrikuliert, dann studiere ich halt weiter Jura. Also wäre auch okay.
Ja, sowas bei mir eigentlich auch. Ich habe ja auch mit 25 das erste Unternehmen gegründet. Mhm. Und wenn man so darüber erzählt, dann, oh krass, mit 25 so jung. Ich sage, ja, wann denn sonst? Also ne, da hat man keine Verpflichtungen, nichts. Und dann denkst du hier, also ich war damals auch festangestellt und dann dachte ich mir immer, okay, also in den Job zurück kannst du halt immer. Also was ist das Risiko? Ja. So, ne? Und selbst wenn du total vor die Wand fährst, hast du eine geile Story, hast so viel gelernt wie andere in ihrem Leben halt nicht.
Aber das ist dir zu dem Zeitpunkt ja auch nicht bewusst. Also bei mir war das so, dass ich mir gesagt habe, einfach das machen, was Spaß macht. Und genauso wurde ich auch erzogen, deswegen war das auch nicht so ein Ding, was meine Eltern sagen. Ja. Die haben immer nur gesagt, Kind, mach dein Abi und danach kannst du machen, was du willst. Und als ich dann die Agentur gegründet habe, haben sie das so sich angeguckt und sagten, naja, dann wird es bestimmt wird was. Schon, wir haben keine Ahnung, was du da machst, aber mach mal, wird schon.
Haben deine Eltern jetzt Ahnung davon, was du machst? Oder?
Ja.
Ah, okay, jetzt checken
mittlerweile,
wir schon.
Es ist klar, was Facebook ist, was Twitter ist. Die benutzen das auch und deswegen.
Ja. Ja, cool. Ist echt eine schöne Geschichte. Und da sieht man auch ganz gut, wie das Leben dann vielleicht doch einen woanders hinschubst, ne?
Also genau, wenn man dafür offen ist.
Genau,
und wenn man so seiner Leidenschaft folgt und das macht, worin man gut ist und was einem Spaß macht mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, dann kann nichts schiefgehen.
Und wenn man auch einfach bereit ist, Chancen zu ergreifen, ne?
Also
ich glaube immer, dass viele Menschen, also ich glaube schon, dass viele Menschen auch Chancen hätten, sie aber nicht so richtig sehen. Also, weil sie nicht so vielleicht so in dem Mindset sind oder zu ängstlich sind. Und dann eher so, mache ich vielleicht irgendwie doch lieber nicht.
Genau, und dieses Mindset kommt aber auch durch die Erziehung und von den Eltern.
Das glaube ich auch.
Also so dieses Urvertrauen, alles wird schon gut und ich mache meine Sachen gut, die ich so mache, das wird einem anerzogen. Und da spielen die Eltern die größte Rolle, glaube ich.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also da kann ich auch eine Parallele zu mir ziehen. Also meine Eltern waren auch mal so, ja, Kind, mach. Wenn irgendwas schiefläuft, wir sind da, aber mach einfach mal so. Ne? Hat das deiner Meinung nach auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun?
Ja, klar. Also so Vertrauen in sich selber und Selbstbewusstsein kommt durch die Erziehung. Und das ist schwer, glaube ich, das nachträglich einzupflanzen und sich so anzutrainieren. Und deswegen glaube ich, der Grundstein wird in der Erziehung gelegt.
Ja. Und Thema Selbstbewusstsein, was sind für dich so die, ich sag mal, Haupteigenschaften oder Fähigkeiten einer guten Unternehmerin? Was muss ich mitbringen oder was muss ich mir irgendwie aneignen?
Oh, das finde ich ganz schwierig, weil Als ich die Firma gegründet habe mit 25, würde ich nicht sagen, dass ich da ein riesen Selbstbewusstsein hatte, sondern so diese Basis, die ich mitgekriegt habe durch meine Erziehung. Ja. Aber so in diesem ganzen unternehmerischen Kontext war ich überhaupt nicht sicher und konnte, also ich kann das heute noch nicht irgendwie was vorspielen und so faken, dass ich irgendwas kann, da bin ich total schlecht drin. Ja. Und deswegen ist es schwierig zu beantworten, weil ich das halt lange Zeit nicht war und dadurch sicher geworden bin, dass ich mir Dinge angelernt habe und Erfahrungen gesammelt habe, wie Sachen funktionieren, wie Sachen nicht funktionieren. Also dadurch ist es dann durch die Erfahrung gekommen, dass ich in meiner Sache sicherer wurde.
Ja.
Und was braucht eine Unternehmerin? Welche Eigenschaften, also so diese grundsätzliche Positivität, die ich habe, den Glauben daran, dass alles gut wird, ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft, dass das alles nicht immer so schwer ist und so mit so vielen Sachen hadern und lange über Fehler grübeln und so. Wenn bei uns Fehler passieren, dann ist das gehört dazu. Also auch so dieses Scheitern und Kunden verlieren und Mitarbeiter verlieren. Also es passieren täglich so viele Sachen, da kann man nicht lange hadern. Und ich glaube, das ist ganz gut, da einfach so dann auch drüber hinwegzugehen. Natürlich zurückzugucken und zu sagen, was war der Ursprung des Fehlers, was müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Aber dann ist auch gut. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft.
Also aus den Fehlern zu lernen und das nächste Mal dann natürlich versuchen zu vermeiden, logischerweise. Nee,
genau. Und aufmerksam zu sein, die Situation halt wiederzuerkennen und dann eben anders zu machen.
Würdest du sagen, dass Durchhaltevermögen auch ein wichtiger Faktor ist?
Würde ich jetzt nicht als einen Punkt nehmen, den ich sofort im Kopf gehabt hätte.
Ja, okay.
Also ich habe so durchhalten bin ich auch nicht gut drin. Also so Sachen durchhalten, das ist immer so verbunden mit, ich mache irgendwas, was nicht so cool ist und muss es jetzt durchhalten.
Verstehe. Ah, okay, für dich hat das so eine negative Konnotation so ein bisschen.
Ja, genau. Und okay, ich mache was ganz Schweres und es fällt mir ganz schwer und es ist hart. Ich muss jetzt durchziehen. Nee, so bin ich gar nicht.
Und wenn ich es umformuliere, also ich sag mal, ein langfristiges Ziel zu haben?
Habe ich nicht. Also wir hatten nie so einen Fünfjahresplan gehabt, nie einen Dreijahresplan. Den haben wir irgendwann machen müssen, weil die Mitarbeiter das gebraucht haben, aber auch erst sehr, sehr spät, da war schon relativ groß. Ja. Aber ich habe, also die Firma hat nie so einen richtigen Plan gehabt und ich für mich persönlich bin froh, wenn ich so ein Jahr okay absehen kann, aber ich habe da auch nicht am Anfang des Jahres so eine Zielliste, das will ich alles erreichen, sondern so ein Grundgefühl, was das für ein Jahr werden könnte, aber mehr auch nicht.
Ja, okay, spannend, Und für dich persönlich das Gleiche?
Nee, genau. Also das auch, ist für mich persönlich.
Okay, klar, Firma hat natürlich gewisse Ziele.
Die Firma hat so einen Forecast-Plan für ein Jahr, das ist klar, aber für mich persönlich habe ich sowas nicht. Okay, weil ich denke mir, ich brauche keine Ziele, sondern ich muss einfach machen, das, was sich gut anfühlt und dann erreiche ich schon was.
Spannend, cool.
Und das ist auch so wenig vorhersehbar. Also dass da auf einmal jemand anruft und sagt, ey Franzi, hast du Bock in Aufsichtsrat zu gehen? Ja. Hab ich im Leben nicht mitgerechnet.
Steht nicht in meinen Zielen, kann ich nicht machen. So wieder bei Chancen ergreifen. Ne?
Ja, genau. Aber es ist auch schwer, irgendwas vorherzusehen. Und ich glaube, mit Zielen würde ich mir viel mehr verbauen, weil ich dann so fokussiert sein müsste und so. Deswegen habe ich das erst gar nicht.
Ja, das ist super spannend. Da bin ich komplett anders.
Ja?
Ja, also ich...
Also du meinst ja Anfang des Jahres...
Ja. Also jetzt auch nicht so hart. Also ich lasse mir da schon einen Korridor offen, ne? Also was links und rechts noch so passieren kann. Aber ich arbeite schon sehr stark mit Zielen tatsächlich. So. Also auch für mich persönlich.
Echt?
Ja, also ich glaube ganz, ganz fest an Ziele.
Und gibt es dann auch Konsequenzen?
Wenn ich das Ziel nicht erreiche? Nee, für mich ist eigentlich, also wenn ich das Ziel erreiche, heißt es eigentlich, dass ich mir ein zu kleines Ziel gesetzt habe.
Oh.
Und dann bin ich eigentlich quasi böse mit mir selber, sozusagen.
Oh je.
Und wenn, also, ne, jetzt.
Ja.
Aber wenn ich es, und wenn ich es nicht erreiche, glaube ich immer noch, dass ich trotzdem mehr erreicht habe, als wenn ich mir kein Ziel gesetzt hätte oder ein kleines Ziel. Von daher bin ich auf jeden Fall Fan von großen, unrealistischen Zielen. Meine Community wird sich gerade totlachen, weil das pflanze ich den quasi die ganze Zeit immer ein. Aber spannend, dass das bei dir ganz anders quasi läuft oder dass du da eine andere Struktur hast. Es gibt ja auch nicht richtig oder falsch, sondern das ist halt, was für einen selber funktioniert.
Absolut.
So, ne?
Da gehört natürlich auch sehr viel Selbstreflexion dazu, finde ich, einfach zu wissen, was funktioniert für mich und was halt nicht. So, ne?
Genau, und dieses ständige Reflektieren im Alltag eben, warum geht es mir, wenn es mir nicht gut geht, gerade nicht so gut, das rauszufinden, woher kommt's und das dann eben aber auch schnellstmöglich abzustellen, damit alles wieder in Balance ist, das gehört absolut dazu. Ja.
Auch zu einer guten Unternehmerin, oder?
Absolut, denke ich auch. Also du bist halt verantwortlich dafür, deswegen musst du gucken, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du einen guten Job machen.
Das ist echt schön, dass du das gerade gesagt hast. Aber ich habe auch das Gefühl, also bei mir geht es ja auch viel um Geld und Finanzen und so. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, dass gerade speziell auch Frauen erstmal an alle anderen denken und dann irgendwann an sich, wenn überhaupt.
Okay, nee,
und,
das funktioniert
da
nicht.
Da beißt sich die Katze halt irgendwie in den Schwanz.
Eben,
ne? Wie siehst du das Thema? Also du sagst schon erst an sich selbst denken, um halt dann anderen
Genau, also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin oder irgendein Thema habe, was mich so lange beschäftigt, dann ist es sowas, was ich umgehend abstellen muss, damit ich mich einfach wieder in so eine Balance bringe, damit es mir gut geht und damit ich dann eben für andere einen guten Job machen kann.
Ja.
Und das alles eben so in einem Gleichgewicht bleibt.
Ja. Ich finde das manchmal so umgedrehter Egoismus. Also, dass viele irgendwie denken, naja, ich darf nicht zuerst an mich selbst denken, weil das ist egoistisch, dabei ist genau andersrum.
Nee,
so, du musst zuerst an dich selbst denken, um halt anderen besser helfen zu können. So.
Genau, aber ich glaube auch, das hat was mit Priorisierung und Fokussierung zu tun, weil also ich habe sehr klar meine Prioritäten, die ich so habe. Das sind so vier Bausteine, so breche ich es immer runter für mich. Das ist meine Tochter, die Firma oder Karriere im weitesten Sinne, dazu gehören dann auch die Aufsichtsräte, meine Beziehung und ich. Das wechselt sich ab und zu, dass dann irgendein Stein mal hochrutscht auf Prio 1. Aber im Wesentlichen ist es genauso, dass meine Tochter immer an erster Stelle steht, danach die Karriere, dann ich selber und dann die Beziehung. Also das sind so meine Bausteine, mit denen ich arbeite.
Ja.
Und dann merke ich, okay, jetzt braucht meine Beziehung mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich muss da ein bisschen mehr reingeben. Und dann weiß ich, okay, die muss mal ein Stück höher rutschen. Und dafür rutscht die Karriere ein Stück tiefer. Das sind immer so Phasen. Das kann auch wenige Tage sich handeln, wie sich das so verschiebt.
Ja.
Aber das reicht dann meistens aus, um wieder diese normale, für mich normale Priorisierung zu haben, um mich fokussieren zu können.
Das ist super spannend.
Ja.
Also würdest du sagen, also du glaubst schon auch an Fokus, also an eine Sache richtig machen, so in der Phase, das ist jetzt Phase Beziehung und dann mache ich nur Beziehung. Und dann irgendwie, wenn das wieder im Lot ist, mache ich wieder 3 Tage hauptsächlich Karriere oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, manchmal sind es auch Stunden. Also da beschäftige ich mich dann stundenweise mit irgendeinem Prio-Thema, aber sehr effizient und sehr fokussiert. Also da spielt dann nichts anderes eine Rolle, sondern ich konzentriere mich darauf, weil mein Ziel ist, diesen Baustein gerade wieder zu richten. Das,
okay,
das klingt total komisch und irgendwie auch so kühl, aber
ich finde das total logisch.
so funktioniere ich und so funktioniert mein Leben um mich herum.
Ja. Und kommunizierst du das auch so den Personen, die da so mitspielen, dass du sagst, okay, du bist gerade in Prio 3?
Ja, also mein Freund weiß, dass er eigentlich immer auf Prio 4 steht, Das weiß der und findet er auch nicht schlimm. Und also das Wichtigste für uns beide ist so ein Nenner und das ist unsere Tochter und die steht immer auf Prio 1. Da drumherum wird alles organisiert. Also das hat ja auch wahnsinnig viel mit guter Organisation zu tun, mit gutem Zeitmanagement, dass ich das alles so unter einen Hut kriege mit in der Firma, mit den Aufsichtsräten, mit meiner Tochter und halt allem drumherum.
Ja.
Und deswegen ist es so sehr, sehr klar geordnet. Und alle wissen davon.
Ja, das
und ich organisiere auch alle Leute um mich herum so mit. Also jeder kriegt so Einsatzpläne. Meine Nanny kriegt Einsatzpläne, meine Mama kriegt Einsatzpläne. Das ist so, nur so funktioniert dieses ganze Konstrukt.
Ach, spannend. Und wie bist du zu dem Konzept gekommen? Gab es da irgendwie einen Vorfall oder so, dass du dachtest, oh, so geht's jetzt nicht weiter, bevor du es so organisiert hast und hast dir überlegt, so organisiere ich das? Okay, jetzt muss ich irgendwas ändern, ich muss es irgendwie anders organisieren oder ist das einfach so gewachsen?
Das ist mit Planung so gewachsen.
Ja.
Also noch bevor ich schwanger geworden bin, habe ich mit meinem Freund abgeklärt, okay, wenn das Kind da ist, meine Firma steht trotzdem auf Platz 1. Ja. Das hat sich dann geändert, als das Kind da war. Also so hat es dann auch nicht funktioniert, genau. Aber es war klar, dass er dieses erste Jahr zu Hause bleiben wird, ehe sie in die Kita kommt. Mhm. Und er sich um meine Tochter kümmern wird, um unsere Tochter. Und deswegen war das schon abgesprochen. Er hatte damit auch kein Problem. Und dann haben wir aber gemerkt, sie war in der Kita. Er hat sein Geschäft nicht mehr so ganz mit Fokus auf die Reihe gekriegt, deswegen musste eine dritte Person mit dazukommen. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben und die ganze Organisation drumherum, das ist auch was mir unglaublich viel Spaß macht. Also ich bin so ein Orga-Talent und dann ist es so gewachsen.
Ja, super spannend. Und dein Freund hatte auch gesagt, ja klar, ich bleib ein Jahr zu Hause, alles easy. So,
nee, der hat voll Bock drauf gehabt.
Deine Karriere und
genau,
so.
Genau.
Das ist auch immer ein Thema bei mir, ne? Also gerade auch bei Geld, Finanzen und so. Mit dem ersten Kind ist meistens die Gleichberechtigung passé. Mhm. Und sie bleibt irgendwie zu Hause und er macht halt irgendwie weiter Karriere. So, ne? Würdest du irgendwie sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, Freunde?
Oh, schwierig. Ja. Ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Ich urteile auch nicht darüber, über andere. Für mich hat es so gut funktioniert. Mhm. Also mein Freund hat dann immer abends gearbeitet, wenn ich zu Hause war. Der hat sein Business weitergemacht und das hat sich halt so zeitlich verschoben. Mhm. Deswegen hat das beides so funktioniert. Aber ich finde, auf jeden Fall muss man vor der Schwangerschaft drüber sprechen, wie stellst du dir das eigentlich vor?
Ja.
Und ob das dann so kommt, das ist noch mal was anderes, aber man sollte unbedingt drüber reden,
dass man einmal die Transparenz geschaffen hat.
Natürlich.
Ne? Sonst rennt der eine in die eine Richtung und der andere in die andere und man denkt so, okay, wo sind wir eigentlich gerade?
Genau.
Warum sind wir eigentlich jetzt hier?
Genau.
Wo wollen wir doch eigentlich gar nicht hin?
Es geht um Erwartungshaltung, transparente Erwartungshaltung da vorher mal abklären.
Ja, spannend. Apropos Erwartungshaltung, wir sind ja hier in der Meetingraum und da hinten an der Wand stehen so ein paar Zeilen zu der Wand und dass man Wände einhauen soll und so. Und davon habe ich mir mal abgeguckt, da steht drauf, pass dich nicht an, pass nicht rein, verändere, was du verändern möchtest. Das ist ja jetzt hier firmenintern bei euch, aber würdest du das auch quasi außerhalb der Firma auch so sehen, für dich als Person oder auch für andere Unternehmerinnen oder für Frauen, die halt vielleicht mehr wollen, was erreichen wollen, dieses nicht reinpassen, ist das ein Faktor für dich?
Oh, nicht reinpassen.
Oder Dinge verändern?
Dinge verändern auf jeden Fall. Also für mich ist das total wichtig, dass ich einen Unterschied mache, dass ich Dinge verändern kann, dass ich Sachen bewegen kann und dass ich Dinge durch mein Tun eben bewegen. Das ist mir total wichtig, ist auch eine große Motivation für mich, warum ich das alles mache. Und so nicht reinpassen finde ich schwierig, weil ich mit diesem nicht reinpassen Thema das ist mir so zu leid, weil das so, was trägt sie für Klamotten auf der Hauptversammlung?
Okay.
Das passt alles gar nicht rein und so. Und auch dieses Unterstellen immer deswegen anti zu sein und so, das mag ich nicht. Ich finde schon, man kann gut in Sachen reinpassen und trotzdem was verändern.
Und das hast du jetzt schon angedeutet, dass das auch das ist, was dich antreibt. Ihr habt ja TLGG dann verkauft.
Mhm.
Und davon von außen stehen können dann schon denken, warum ist jetzt nicht auf Hawaii und macht halt irgendwie Lulu so. Mhm. Warum? Warum macht ihr noch weiter? Also wahrscheinlich gibt es ja natürlich vertragliche Geschichten so.
Das ist schon lange vorbei. Das spielt gar keine Rolle.
Okay.
Also das ist das, was mir Spaß macht. Und wir verändern jedes Jahr unsere Struktur. Es verändert sich immer ganz viel bei TLGG so intern. Ja. Die Themen ändern sich, die Kunden werden schlauer. Das ganze Marktsegment ändert sich, die ganze Branche ändert sich. Also da passiert so viel, da ist so viel Bewegung drin und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und gleichzeitig sind hier mega tolle Leute. Also deswegen, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte.
Es gibt gar keinen Grund aufzuhören.
Nö.
Nur wegen des Geldes sozusagen.
Nee, genau.
Ja. Schön. Ich glaube, wenn man das erreicht hat, ist das, glaube ich, echt richtig cool. Wenn man sich so überlegt, okay, das Geld ist scheißegal. Ich mache das halt, ich mache es halt trotzdem weiter, weil es mir so viel Spaß macht.
Genau, aber das war bei mir schon während des Studiums im Nebenjob so. Also ich habe immer so im Catering gearbeitet und habe das gemacht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig wurde ich unglaublich reich. Also für meine Studentenverhältnisse damals war das so ein, boah, krass, ich komme hier wieder von einer Veranstaltung mit so vielen Scheinen. Und das war schön, aber ich habe das gemacht, weil mir das diese Arbeit so viel Spaß gemacht hat. Und auch wieder die Leute. Also mir ist es ganz wichtig, mit Leuten und in einem guten Team zusammenzuarbeiten.
Ja.
Und deswegen, ich habe eigentlich noch nie wirklich wegen des Geldes gearbeitet, sondern weil ich wirklich Spaß habe an Sachen.
Ah, das finde ich spannend. Das heißt, du hast jetzt schon echt auch viele verschiedene, ich sag mal, Jobs dann auch ausprobiert, ne? Oder viele verschiedene, also erstmal Jura und dann jetzt irgendwie Catering und so und dann Social Media. Ist es dann das Fachliche, was dir so Spaß macht? Oder gibt es irgendwelche übergeordneten Sachen, von denen du sagst, du hast von Veränderungen gesprochen oder ist es irgendwie so Sachen erschaffen oder jetzt mal von dem Fachlichen abgesehen, gibt es da irgendwas oben drüber?
Also ich will immer sehen, dass ich was gemacht habe und was Gutes gemacht habe. Ja. Also das war beim Catering so, wenn dann die Veranstaltung vorbei war und dort alles in Scherben lag, weil die Leute so gefeiert haben, hat mir das totalen Spaß gemacht, diesen Abbau dann zu machen und so. Okay. Weil ich wusste, cool, das war eine tolle Veranstaltung, ich habe meinen Beitrag dazu gehabt. Und ja, das war so sichtbare Ergebnisse und genauso ist es bei TLGG ja auch. Also das ist sehr sichtbar, was mein Tun, unser Tun hier so macht und verändert.
Ja.
In ganz klein, aber eben auch in sehr, sehr groß. Und das treibt mich an, finde ich gut.
Ah, schön, ja. Man sieht sie auch direkt an, wie so richtig auch Sachen verändern.
Ja, sichtbar. Sichtbare Ergebnisse. Ja, ja. Und das darf alles nicht zu lange dauern. Also wenn irgendwie so ein Konstrukt zu träge ist und sehr, sehr sich so zieht, dann ist das eher nicht so meins.
Ah, okay. Weil du dann die Lust verlierst? Oder
weil es mir nicht schnell genug geht. Also ich habe am liebsten so ganz, ganz schnell. Ich habe auch sehr gerne Stress. Das ist für mich positiv.
Ja,
und ich mag Stress sehr. Und wenn dann irgendwas sich so lange zieht oder irgend so ein Prozess so lange dauert, dann ist das nicht meins. Also da kann ich nicht mit.
Es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist oder so, je länger ein Projekt quasi dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nie beendet wird.
Ja, genau.
Das ist einfach nicht, weil das Momentum geht verloren und die Leute haben irgendwie keine Lust mehr und denken sich, oh, was, wann ist es endlich vorbei? Und das ist dann halt so schade, ne? Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, so dieses, so eine gewisse Schnelligkeit dann auch da drin zu haben. Und gerade wenn man halt Veränderungen sehen will, die will man ja auch schnell sehen, so, ne?
Genau.
Ja, genau, cool. Würdest du sagen, dass du manchmal unterschätzt wirst?
Nö.
Nee?
Nö, also ich glaube nicht. Also die Leute, also auch so von außen und die dann so mich in Aufsichtsrat geholt haben, die wissen eigentlich ziemlich genau, worauf sie sich da einlassen und was ich kann. Ich würde nicht sagen, dass ich unterschätzt werde. Nö.
Okay, ja. Cool. Ich habe immer das Gefühl, dass ich
unterschätzt werde. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob jetzt jemand vor mir steht und sagt, das kann Mäuschen. Sie eh nicht oder so. Ja, das kleine Mäuschen.
Ja,
nee,
kann ich mir gar nicht
vorstellen. Ah, ja, wirklich, das Gefühl hast du?
Naja, manchmal. Also es ist nicht die ganze Zeit, aber manchmal, dass ich mir schon so denke, so, ja mach du mal.
Echt?
Und wie geht's? Also mittlerweile dann nicht mehr so, aber gerade am Anfang finde ich schon. So gerade am Anfang, wenn man irgendwie was Neues aufbauen will und noch nicht so die Erfolge hat oder so, ne? Und dann irgendwelche Türen klopft und vielleicht eine Kooperation oder irgendwas machen will.
Das hatten wir
und
aber
dann
auch.
So, ach nee, geh mal weg. Und 2 Jahre später sagst du, hey, jetzt.
Das hatten wir
dann kommen
auch,
die halt zu einem dann zurück, ne? Und das finde ich halt für mich ist das super befriedigend, dieses Gefühl dann zu sagen, so, ach, weißt du was, nee, jetzt
dann doch nicht.
Jetzt dann doch nicht.
Ja. Stimmt, aber das hatten wir am Anfang auch, als wir TLGG gegründet haben, da war ja überhaupt nicht klar, Social Media und
wird das eigentlich war das ja mega krass, oder?
Ja, genau, und da wurden wir auch so belächelt, aber dann dachten sich die Marketingabteilung damals schon, naja, das wird jetzt irgend so ein Trend sein, den machen wir mal mit und das sind halt so die freakigen Experten, nehmen wir die mal mit rein und kaufen die ein dafür. Okay. Aber die haben das ganze Thema unterschätzt und damit eben auch unsere Arbeit. Aber das hat nichts mit mir gemacht. Also ich wusste halt, die Idee ist brillant. Wir machen hier was ganz Tolles und machen das richtig, richtig gut. Wir sind halt die Besten. Ja. Also deswegen, das ist so. Also ich von mir persönlich kenne das nicht so, aber ich kenne das, also jetzt, wo du das Beispiel gesagt hast, stimmt, am Anfang von
so
TLG war das so.
Ja. Ah ja, spannend. Und gab es auch so, also Unternehmertum hat ja auch, also meiner Meinung nach auch immer viel mit Rückschlägen zu tun und also es läuft ja nie immer genauso, wie man sich das gedacht hat.
Mhm. Deswegen macht man auch keine Pläne.
Deswegen machen wir auch gar keine Pläne. Ach, also auf den Plan. Ja. Kommt, wie es kommt. Kannst du dich vielleicht an einen Rückschlag erinnern, oder einen vermeintlichen Verlust oder wie auch immer, vermeintliches Scheitern, was dann doch im Nachhinein gar kein Scheitern war, sondern echt gut war, dass es so gekommen ist?
Ich glaube ja, alles, was so passiert, ist für irgendwas da und für irgendwas gut. Mhm. Also deswegen ist es nicht so ein Zurückblicken dann und dafür war das gut, sondern das geht halt immer weiter. Also ich ziehe auch selten so Querverbindungen dann zu irgendwas, das konnte nur passieren, weil das passiert ist und so.
Fahrradkette.
Das ist nichts für mich, genau deswegen ja. ist das schwierig. Ja, nee.
Ja, mhm. Okay. Und aber gab es mal trotzdem so richtige Enttäuschung,
wenn
du in dem Moment gesagt hast, oh fuck, ey, warum mache ich die ganze Scheiße
eigentlich? Kunden verlieren, riesen Kunden verlieren, ja. wo echt viele Leute dranhängen.
Ja.
Und dann zu gucken und die Agentur immer so aufzubauen, dass es halt, auch wenn ein großer Kunde wegfällt, wir keine Leute entlassen müssen. Das ist halt so eine große Herausforderung in der Balance. Und wie machst du das? Wie machst du das unternehmerisch? Wie gehst du jetzt damit um, dass der Kunde weg ist? Das sind natürlich die größten und schlimmsten Sachen, die in so einer Agentur passieren können, aber auch im Kleinen und sehr für mich persönlich, so meine erste Kündigung, die ich machen musste. Und ich war immer verantwortlich für Personal und mit 26 hat man, also ich habe noch nie in einem Kündigungsgespräch gesessen und musste das dann so aus dem Bauch raus machen und die beiden anderen Jungs sagen, naja, Franzi, du machst es schon. Und hatten auch keine Ahnung. Und dann sitze ich da und das Erste, was er sagt, als ich anfing, war, du willst mich jetzt aber nicht rausschmeißen, oder? War ich so hochrot geworden und habe schon fast angefangen zu weinen und so, doch. Und das ist halt sowas, wie man keine Kündigung macht. Und das wusste ich aber damals nicht. Aber da habe ich für mich schon in dem Moment reflektiert, okay, bist du mal gründlich gescheitert. Das war Mist.
Okay. Und wie gehst du damit dann um? Also wie gehst du damit in deinem Kopf um, wenn es jetzt irgendwie heißt, okay, der Kunde ist weg? Fuck, was machen wir denn jetzt? Also erstmal, um da nicht in so ein Loch reinzufallen, weißt du?
Ich glaube, erstmal betrinken ist super.
Ist immer gut, oder?
Ist immer gut. Mhm. Also nach jeder Kündigung habe ich mich richtig doll betrunken.
Ach, echt, ja?
Ja, weil mir das so leid tat. Also Leute zu entlassen, das ist furchtbar.
Ja.
Also erstmal trinken gehen und am nächsten Tag, bei Kündigung ist dann halt so. Also da kannst du eh nichts mehr machen, weil du hast es ja auch bewusst so entschieden. Aber so, wenn du einen Kunden verlierst, okay, dann musst du halt diese Pläne umstrukturieren. Also du guckst dir deine Finanzplanung an, okay, was macht es jetzt, wo brauchst du Neugeschäft, wie baust du die Teams um und dann weitermachen. Also im Idealfall machst du nochmal ein Feedbackgespräch mit dem Kunden, kriegst dort hoffentlich ein paar Wahrheiten raus, warum die gegangen sind, dann mit dem Team das durchzusprechen, dass es beim nächsten Mal nicht so passiert. Aber dann geht's halt auch weiter. Das ist dann halt so, musst mit leben.
Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, ne? Dass man sich dann nicht irgendwie so in so ein Loch fallen lässt. Und also es muss ja weitergehen. Also ich meine, du hast ja noch andere Angestellte und andere Kunden. Also es muss ja halt immer weitergehen.
Nee, so. Eben, genau.
Genau. Was ist denn Erfolg für dich ganz persönlich? Also ich habe dich eingeleitet, ne? Ich spreche irgendwie mit Frauen über Erfolg und so. Und ich würde dich auf jeden Fall als sehr erfolgreiche Frau bezeichnen. Wie siehst du Erfolg selber? Würdest du sagen, dass du erfolgreich bist? Woran machst du das fest? Wann würdest du sagen, dass du erfolgreich bist?
Schwierig. Würde ich über mich selber sagen, dass ich erfolgreich bin? Denkt man selten drüber nach. Also das ist so, ich denke selten, was habe ich nie alles geschafft? Und klopfe mir selten auf die Schulter.
Blick zu selten vielleicht?
Nee, weil ich habe gar nicht das Bedürfnis, mich irgendwie zu feiern. Aber ich würde schon sagen, klar bin ich erfolgreich. Also erfolgreich bin ich dann, wenn ich Dinge bewegen kann, das Veränderungsthema treiben kann, eine gut laufende Firma habe und zufriedene Mitarbeiter und ich selber mit meiner Familie drumherum total im Reinen bin. Mhm. Und dann geht's mir gut und dann bin ich glücklich, also bin ich erfolgreich. So würde ich die Herleitung machen.
Ja, also kommt Erfolg quasi von innen heraus auch bei dir.
Nur,
also jetzt nicht irgendwelche materiellen Sachen Kohle oder so, sondern halt quasi, wenn du mit dir im Reinen bist und das machen kannst, was dir Spaß macht, dann ist das für dich Erfolg.
Genau, also mir hilft es auch nicht, wenn Leute sagen, boah, du bist aber toll oder so, das ist mir eher unangenehm. So dieses von außen, das bringt mir nichts und das brauche ich auch nicht. Aber das so, wenn ich mir sage und glücklich an der Ostsee sitze und mir denke, boah, mir geht's gerade echt gut, ja, dann ist das was, okay. Scheint alles richtig zu sein.
Darauf bist du dann stolz auch?
Ja, bin ich stolz drauf.
Okay, cool. Ja. Ja.
Aber diese Momente hat man halt echt selten. Also, dass man so da sitzt und sagt, oh, geil, geht's mir gut.
Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt, wahrscheinlich echt zu selten. Ne? Also, ich meine, du hattest gerade dieses auf die Schulter klopfen gesagt, dass du das gar nicht so häufig brauchst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen Frauen auch das so ein bisschen so fehlt. Dass sie, ich meine, Selbstbewusstsein kommt ja auch durch Erfolge, ne? Und auch durch Anerkennung dessen, was ich vielleicht irgendwie schon so geschafft habe.
Ja, ich glaube aber, das ist eine Typenfrage. Also ja, das vielleicht. Ist sehr abhängig davon, was für ein Typ du bist und ob du so Anerkennung, Wertschätzung von anderen sehr brauchst, um dich selber zu motivieren.
Ja.
Und das ist so ich glaube, das ist total von der Persönlichkeit abhängig. Mhm. Und für mich ist das Externe gar nicht so wichtig. Ich brauche diese Anerkennung nicht. Ich brauche mehr so dieses innere Gefühl, glücklich zu sein und zufrieden zu sein.
Das klingt sehr gesund.
Ist es auch. Also ich glaube, ich bin echt
gesunde Einstellung. So.
Ich glaube, ich bin echt gesund, ja.
Ja. Hm. Und auch nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig zu sein. Ne? Also nee, schon gar nicht das Gemüt und die Emotionen.
Genau, also von anderen abhängig zu sein, finde ich eh. Das ist mir nichts. Also ich bin gerne so für mich selber verantwortlich, gern auch für andere verantwortlich, aber andere sollen nicht für mich verantwortlich sein.
Ist Eigenverantwortung bei euch ein Thema in der Firma?
Also riesig. Riesig.
Forderst du schon von deinen Mitarbeiterinnen Eigenverantwortung ein?
Auch, das ist ein Führungsprinzip bei TLGG. Mhm. Also jeder ist eigenverantwortlich dafür, dass die Lösung gefunden wird. Ja.
Ja.
Und so führen wir auch, das ist wahnsinnig kompliziert, weil in dem ersten Impuls würde ich immer sagen, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hier folgendes Problem, würde ich immer sagen, das ist die Lösung. Beim Thema Eigenverantwortung ist es aber so, dass man sich sehr auf die Zunge beißen muss und nicht sagt, das ist die Lösung, sondern durch Fragen dann eben dorthin kommt und eben dem Gegenüber selber die Lösung eben, die Lösung ist schon in dem Gegenüber. Und das ist eben das Wichtige und das zu fördern durch Fragen und nicht Antworten geben.
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Disziplin.
Ja. Ja, genau.
Ja, okay. Mhm. Du hattest mal in einem Interview gesagt, dass du nicht so gern in der Öffentlichkeit stehst. Würdest du dich als introvertiert bezeichnen?
Also wir haben alle diesen Persönlichkeitstest gemacht und da dieses MBTI und da bin ich ein Stück zu E, aber schon sehr in der Mitte, also aber ein Stück extrovertiert, aber ich mag das nicht vor hunderten Leuten zu reden, einen Vortrag zu halten, das ist für mich die Hölle, finde ich ganz furchtbar. Ja. Und bevor ich vor 2 Jahren in den Aufsichtsrat gegangen bin, habe ich auch noch nie vor mehr als 10 Leuten geredet. Das ist mir so unangenehm. Ich bin kein rhetorisches Genie und deswegen habe ich da immer ein Problem mit gehabt. Aber das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren gewandelt. Also ich habe es einfach machen müssen. Und
hast du da aktiv dran gearbeitet, diese Kompetenzen noch anzueignen? Oder?
Nee, einfach machen. Also da kein Training und nichts, sondern einfach nur machen und üben und Erfahrungen sammeln und und den Schweinehund überwinden. Das war das Schwierigste.
Das ist das Fiese, dieses blöde Ding, ne? Dieser Schweinehund. Hast du da irgendwelche Taktiken oder?
Na,
dann kommen wir ja immer an so eine Grenze. So, ich weiß nicht, soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann, was peitscht dich dann nach vorne zu sagen, okay, ich mach das jetzt?
Na, das war ja ein konkretes Schlüsselerlebnis. Das war dieser Anruf für den Aufsichtsrat und ob ich Lust dazu habe. Und dann gab es halt mehrere Erlebnisse in ganz kurzer Zeit. Also ich hatte mein erstes Bewerbungsgespräch in meinem Leben, dass ich mich vorstellen musste und sagen musste, wer ich bin. Und es war genau in diesem Raum hier mit Sabine Christiansen. Und,
mit dann, Sabine Christiansen?
Ja, die sitzt auch im Aufsichtsrat von der Freenet und kam dann hierher. Und da hatte ich dann mein erstes Bewerbungsgespräch. Dann so vor 600 Aktionären mich vorstellen und auf der Hauptversammlung.
So läuft das dann?
Ja, und das waren halt so ganz viele Momente, wo ich dachte, krass, ich werde es nicht überleben. Ich werde tot umfallen. innerhalb von ganz kurzer Zeit und dann habe ich die 600 Aktionäre überlebt und die haben mich da gewählt und dann war ich durch und dann habe ich mir gesagt, naja, dann jetzt habe ich eh alles dann gemacht und jetzt bin ich dann halt auf allen Bühnen.
Ja. Jetzt bist du auf allen Bühnen, bist du zu Hause. Man gewöhnt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen dran.
Ja,
ne? Also man wächst ja auch dann damit. Und
genau,
dann ist gar nicht
also
so
bin sehr gewachsen in den letzten 2 Jahren.
Mhm. Ja, und du hast trotzdem nicht, also ich meine, du hättest ja auch Nein sagen können, ne? Du hättest ja auch sagen können, so, oh nee, ist mir irgendwie unheimlich, will ich nicht machen, aber du bist ja vorgeprescht.
Es war mir tierisch unheimlich, aber ich dachte mir, okay, jetzt kriege ich hier so ein Angebot, Spitzenposition im Unternehmen, da kann man nicht Nein sagen, das geht nicht. Und deswegen habe ich einfach Ja gesagt.
Ja, und siehe da, du lebst noch. Ja, du bist ja, Hurana, wie konnte das passieren? Ja. Du hattest jetzt schon deinen Vater mal als Vorbild bezeichnet. Mhm. Warum? Warum ist dein Papa dein Vorbild? Was macht ihn zum Vorbild für dich?
Der war ein unglaublich starker Mann und hat mir so viele Dinge beigebracht und so viele Werte vermittelt und so. Das, was ich heute bin und was so meine Persönlichkeit ausmacht, das sagte ich ja eingangs schon, kommt alles von den Eltern und deswegen ist es mein Papa, der mich zu dem gemacht hat und zu dem erzogen hat, was ich bin und was ich in mir trage und welche Werte ich habe. Und der hat mich immer in die richtige Richtung gebracht, so als ich mit 14 Punkerin war und sehr viel gekifft habe und so. Da hat er halt gesagt, oh Kind, Mensch, so geht's halt nicht. Und hat mich da so durchgeboxt und immer so Leitplanken aufgemacht, in denen ich mich bewegen konnte. Meine Eltern haben mir sehr viel Freiräume gelassen und das ist einfach, ich habe eine ganz tolle Erziehung gehabt. Und mein Papa spielt da eine Riesenrolle für mich. Einfach, weil er so ein toller Mensch ist.
Schön. Mhm. Und jetzt hast du ja auch eine kleine Tochter. Mhm. Und in welchen Bereichen möchtest du denn für sie auch Vorbild sein? Und wo bist du vielleicht auch nicht so ein gutes Vorbild? Erstmal das Erste, das Positive. Also in welchen Bereichen möchtest du für deine Tochter ein Vorbild sein? Was soll sie von dir mitnehmen?
Also das große Thema und auch meine Motivation, den ganzen Aufsichtsrats, die ganze Aufsichtsratssache zu machen, ist, dass wir in dem Alter, in dem sie dann in den Arbeitsmarkt eintritt, eben dieses Frauenthema nicht mehr so stark haben. Ich will schon gar nicht mehr sagen, dass wir das nicht mehr haben, aber dass wir das nicht mehr so stark haben und dass sie einfach in eine andere Arbeitswelt kommt mit Chancengleichheit. Und das ist mir wahnsinnig wichtig und dafür will ich für sie den Grundstein jetzt legen, dass es einfach normaler wird. Und ansonsten denke ich, werde ich sie zu einer sehr, sehr open-mindedeten Person erziehen und ihr einfach die Welt zeigen. Und ja, dann soll sie gucken, was sie damit macht und auch was verändern wollen.
Ja. Das heißt, du würdest sie wahrscheinlich ähnlich erziehen, wie du erzogen wurdest.
Absolut. Ja. Also meine Eltern sind da Vorbild für meine Erziehung, die ich jetzt habe.
Ja. Ja. Und gibt es Bereiche, in denen du vielleicht nicht so ein gutes Vorbild bist für sie? Punk, Kiffen.
Das kann sie auch alles machen, weil es gehört ja auch zu mir. Ja, genau. Nee, also die kann, also mein Freund hat ein Ramones-Museum in Berlin und das Punker. Deswegen, er würde sich wünschen, dass sie Punkerin wird. Das braucht sie nicht so extrem zu machen in meinen Augen, aber die soll machen, was sie will. Und wenn dann Techno irgendwie wieder in wird, dann soll sie Techno hören oder irgendwas machen. Das ist eigentlich ziemlich egal, solange sie dieses Werteset von uns mitkriegt und so eine Grundhaltung zu Themen hat. Ja, das ist mir wichtig.
Vielleicht übernimmt sie ja TLGG dann auch nochmal in irgendeiner Form.
Wer weiß, wer weiß. Familienunternehmen
das TLGG. Ganz witzig, oder? Okay, Satzvervollständigung. Ich würde einfach nur ein Wort sagen und du vervollständigst dann den Satz, was dir dazu einfällt. Das erste Wort ist Geld. Punkt, Punkt, Punkt.
Haben ist besser als brauchen.
Sehr gut, ja, cool. Erfolg
ist schön.
Unternehmertum
macht Spaß.
Frauen
sind großartig.
Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Franzi.
Danke dir.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.